Guten Morgen, liebe Gemeinde. Liebe Gemeinde, lasst uns mal in der Bibel die Stelle Markus 7, Verse 6 bis 8 lesen. Markus 7, Verse 6 bis 8. Jesus antwortete: Wie recht hat Jesaja, wenn er von euch Heuchlern schreibt: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihre Frömmigkeit ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gesetze als Gebote Gottes ausgeben. Ja, ihr schenkt Gottes Geboten keine Beachtung und haltet euch stattdessen an menschliche Überlieferungen. Immer wieder kommt es mal vor, zu Momenten, in denen Jesus Klartext spricht. Natürlich ist alles, was Jesus spricht, Klartext. Aber ich meine dieses vor die Augen führen. Immer wieder weist er die Menschen etwas direkter in die Schranken und sagt, wo es lang geht, weil sie es sonst vermutlich nicht verstehen würden. Und diese Bibelstelle liest man immer mal wieder. Aber vor ein paar Wochen hat diese Stelle ein Verlangen in mir erweckt, mir Gedanken zu machen über einige Dinge, die für uns als Kirche inmitten in einer Gesellschaft, die immer gottloser wird, sehr wichtig sind. Die Lehren und Erkenntnisse, zu denen diese Bibelstelle führt, soll wie eine geistliche Mauer sein, die uns vor bestimmten weltlichen Verhaltensmustern schützt. Weltliche Verhaltensmuster, die mittlerweile nicht nur draußen zu finden sind, sondern auch immer mehr Einzug finden in Gemeinden und viel Chaos verursachen, wo kein Chaos sein sollte. Wo viel Streit verursacht wird, wo kein Streit sein sollte. Wo viel Misstrauen, Missgunst und Neid verursacht wird, obwohl das in einer Jesus-zentrierten Gemeinde nichts zu suchen hat. Und warum ist das so? Weil viele christliche Leiter oder auch Gläubige sich immer mehr wie diese Pharisäer verhalten, die Jesus hier zurechtweist. Sie ersetzen Jesus durch sich selbst und halten sich für das Zentrum aller Dinge. Aber eines nach dem anderen. Was ist hier eigentlich passiert, dass Jesus hier so deutlich wird? Jesus hatte kurz zuvor viele Wunder getan, darunter die Speisung der 5000 und dann die Heilung am See Genezareth. Und die Jünger hatten Jesus unterstützt und es kam zu einem Punkt, wo dann einfach so viele Menschen um sie herum waren, und die Jünger fingen an, sich zu stärken. Sie aßen Brote. Verständlich, sie hatten viel gearbeitet und hatten Hunger und stärkten sich mit Brot. Unter den vielen Menschen befanden sich auch Pharisäer, die führenden Vertreter des Judentums. Sie lebten streng nach den Gesetzen, die Mose überliefert wurden. Sie kannten jede einzelne Regel und achteten natürlich immer auch darauf, dass jeder jede Regel beachtete. Und plötzlich erheben sie vor Jesus den Vorwurf, dass seine Jünger mit ungewaschenen Händen essen würden. Und Jesus weist sie daraufhin zurecht, so wie wir es gerade eben gelesen hatten, mit sehr direkten Worten. Hat Jesus hier vielleicht ein wenig überreagiert? Weil wir wissen doch alle, dass man sich die Hände waschen muss, bevor man isst. Und wenn seine Jünger das nicht taten, dann war das ja eigentlich berechtigte Kritik. Es ging hier natürlich nicht um das klassische Waschen der Hände, sondern um ein Ritual der Waschung. Jede Bewegung bei diesem Ritual war vorgeschrieben. Um euch das mal zu beschreiben, die Person, die dieses Ritual durchführte, musste seine Hand erstmal so halten. Dann wurden ihm über seine Fingerspitzen mit einem Krug von jemand anderem Wasser über seine Hände geschüttet. Wenn das Wasser abgetropft war, musste er seine Hände so halten. Dann wurde ihm mit einem Krug von einer anderen Person Wasser über seine Hände geschüttet, bis das abgetropft war. Dann musste er seine rechte Hand nehmen, mit der rechten Hand seine linke Hand abwischen. Und dann musste er seine linke Hand nehmen und mit der rechten Hand die Hände abwischen. Und in verschiedenen Bibelkommentaren steht, dass dieses Ritual so nicht mal Mose überliefert wurde, sondern nach und nach durch die Pharisäer eingeführt wurde, um vor anderen Menschen als besonders religiös stechen. Es sollte die Trennung von dem Weltlichen deutlich hervorheben, auf menschliche Art und Weise. Es sollte nach außen hin zeigen, schaut her, wir lösen uns von dem Schmutz dieser Erde, damit wir uns nicht selbst verunreinigen oder damit den Schmutz dieser Welt nicht mit der Nahrung, die wir anfassen, zu uns nehmen, in uns hineinnehmen. Gibt es solche Praktiken auch heute noch? Leider ja. Nicht in dieser Form, aber wir Menschen sind ja sehr kreativ. Wir tun Dinge, die mit dem Wort Gottes nichts mehr zu tun haben. Aber wir tun es, weil wir denken, wir sind dann nach außen hin heiliger. Hinter dieser Aussage von Jesus stecken Ermahnungen, aber nicht nur das. Hier steckt auch eine gute Botschaft, die alle einlädt, sich diese Ermahnung zu Herzen zu nehmen und umzukehren und den Lauf des Lebens erfolgreich zu beenden. Und das ist auch mein Gebet für heute, für dich und für mich. Lass uns kurz beten. Lieber Vater, ich danke dir für diese Botschaft, Herr. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest, Vater. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute segnest, der hier heute zuhört, Vater. Schenke uns offene Ohren und offene Herzen, dass wir das aufnehmen können und dass wir das auch korrekt umsetzen können, was du uns sagst, Vater. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ich habe mir mal 4 Punkte herausgezogen, vor denen Jesus die Menschen warnt. 4 Punkte, mit denen Jesus uns helfen möchte. 4 Punkte, die uns helfen sollen, Religiosität vom wahren Christsein, so wie es Jesus von uns erwartet, zu unterscheiden und entsprechend zu praktizieren. Der erste Punkt. Religiosität pflegt nur den äußeren Schein. Religiosität pflegt nur den äußeren Schein. Wir leben in Zeiten von Social Media, wo alles mehr Schein als Sein ist. Alle präsentieren sich von der besten Seite. Die schlechten Dinge bekommt man da weniger mit. Man sieht den Erfolg, aber nicht die harte Arbeit. Und das bringt junge Menschen dazu, Wege zu wählen, die das schnelle Geld, den schnellen Erfolg, den schnellen Ruhm versprechen. Aber diese Wege stehen oft nicht im Einklang mit dem Wort Gottes, weil Gott etwas ganz anderes von uns möchte. Und dieses weltliche Verhalten spiegelt sich auch in unserem Glaubensleben wider. Es geht immer mehr darum, nach außen hin zu zeigen, was andere sehen müssen, damit sie ein bestimmtes Bild haben. Aber das, worum es eigentlich geht, unser Innerstes, das wird vernachlässigt. Wir pflegen äußerliche Gepflogenheiten, Traditionen und Rituale und vergessen dabei, dass Gott mehr an unserem Innersten, an unserem Herzen interessiert ist, als an dem, was wir äußerlich tun. Es gibt in der Bibel eine Stelle, die uns zu diesem Gedanken die Augen öffnet. Hesekiel 36, 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. In erster Linie bezieht sich diese Bibelstelle auf eine Zeit, die noch kommen wird, aber das Prinzip gilt bereits heute. Bei Gott gilt das Prinzip von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Er packt die Dinge bei der Wurzel an. Wenn ihr diese Stelle in Markus zu Hause vollständig liest, werdet ihr sehen, wie Jesus seinen Jüngern erklärt, dass das Böse nicht von außen in den Menschen gelangt, sondern aus dem Innersten des Menschen kommt, weil wir eine sündhafte Natur haben, von Geburt an. Unser Innerstes hat also einen hohen Stellenwert. Und wenn dort, wo so viel Böses ist, Jesus eingeladen wird, dann bewirkt es nach außen hin, dass das Böse nicht mehr zum Vorschein kommt, sondern nur das Gute. Wenn wir dieses Prinzip ignorieren, ist das sehr gefährlich. Weil wie lange kann ein Mensch etwas vormachen, was eigentlich nicht seiner Natur entspricht? Irgendwann bricht das Äußere zusammen, weil es erfordert, sehr viel Energie nach außen hin etwas vorzugeben, was man innerlich nicht ist. Du machst dich damit kaputt und du erweckst ein falsches Bild nach außen. Deshalb viele geben auch auf, diesen Lauf erfolgreich zu beenden. Lass uns also dieses Prinzip verstehen. Gott arbeitet an uns von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Diese Erkenntnis wird uns helfen, damit aufzuhören, etwas Äußerliches zu praktizieren, was wir in unserem Innersten nicht mal ansatzweise tragen. Merkt ihr also, Religiosität pflegt nur den äußeren Schein und trocknet uns innerlich aus. Lass Jesus in deinem Leben von innen nach außen wirken. Kommen wir zum zweiten Punkt. Religiosität ersetzt Gottes Wort. Je größer das Konstrukt wird, das du dir aufgebaut hast, um dein Glaubensleben nach außen hin zu präsentieren, desto weniger relevant wird auch das Wort Gottes für dich. Du bist der Meinung, dass du nach Gottes Willen handelst, aber gleichzeitig tust du Dinge, die nicht im Einklang mit dem Wort Gottes sind, weil deine Religiosität dich dazu treibt. Und es ist wichtig, dass wir eine Sache verstehen: Gottes Wort begleitet uns und gibt uns die Wahl. Aber Religiosität treibt uns vor sich hin, hetzt uns vor sich hin und nimmt uns unsere Freiheit. Gottes Wort begleitet uns und gibt uns die Wahl. Religiosität aber treibt und hetzt uns an und nimmt uns unsere Freiheit. Und wir sehen uns gezwungen, Dinge zu tun, obwohl wir es nicht tun müssen oder sogar wollen. Paulus kommt in solch eine Situation, Römer 7, Vers 21 bis 24. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung, das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe. Und es macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Paulus ist ein starker Leiter. Er erkennt, dass er ein Problem hat und benennt es und bittet bei Gott um Hilfe. Eine Eigenschaft, die heute immer weniger zum Vorschein kommt. Er bringt es auf den Punkt. Das Böse, das in uns ist, das kämpft gegen unsere Entscheidung an, das zu tun, was Jesus in seinem Wort sagt. Paulus erkennt das Prinzip. Er erkennt dieses Dilemma, in dem er sich befindet, nur von außen heraus gelöst werden kann. Er erkennt, dass es nur von außen, von innen heraus gelöst werden kann. Alles andere ist vergeblich und raubt uns unsere Lebensenergie. Das Prinzip, dass wir allein durch Gnade gerettet sind, wird plötzlich umgeschrieben, als wäre die Erlösung nur noch durch unsere Werke möglich. Und dann gibt es diesen Moment, wie ihn diese Pharisäer erleben. Jesus führt ihnen vor Augen, wie sehr ihre Religiosität von dem Wort Gottes entfernt ist. Die Pharisäer haben sich damals vermutlich, um irgendwelche Vorteile zu verschaffen, eine Regelung ausgedacht, die Jesus hier anspricht. Diese Regel nannte sich Korban. Diese Regel sagte aus, dass jemand alles, was er besaß, nur noch Gott widmen konnte, indem er über sein Hab und Gut Korban ausspricht. Und diese damalige Situation war, wenn junge Menschen mit ihren Eltern im Streit waren, ihren Anteil vom Erbe für Korban erklärten. Das bedeutete, dass die Eltern gezwungen waren, den Anteil ihres Kindes sofort auszuzahlen. Und von da an durfte dieser Betrag nur noch für religiöse Zwecke, für Tempelzwecke genutzt werden. Auch nach dem Tod durfte es nur für religiöse Zwecke verwendet werden. Und wenn das Geld einmal für Korban erklärt wurde, dann war es verboten, mit dem Geld irgendwas anderes damit zu machen. Sogar, wenn der Streit beigelegt wurde oder wenn sich der junge Mensch umentscheidet, seinen Eltern zu helfen, sogar dafür durfte er es nicht verwenden, weil es verboten war. Und Jesus kommt zu diesen Leuten und macht ihnen klar: Leute, ihr habt hier eine Regel und spricht ein Verbot aus, dass jemand seinen Eltern nicht mal mehr helfen kann, auch wenn er es mal irgendwann wieder wollte. Aber Gottes Wort sagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und ihr hebt dieses Gesetz durch eure Korbanregel aus. Es ist wichtig, Gott zu ehren mit allem, was man hat. Aber wenn das so extrem einseitig praktiziert wird, dann dauert es nicht lange, bis wir ein anderes Gebot übertreten. Es gibt dafür viele Beispiele. Vergebung ist zum Beispiel eine Sache, die Gott sehr wichtig ist. Aber was, wenn du das sehr einseitig praktizierst und den Deckmantel der Vergebung mit jedem und allem Umgang pflegst, weil du dir aus diesen Beziehungen irgendwelche Vorteile erhoffst? Das Wort Gottes sagt klar und deutlich, mit wem ein Christ Abstand halten sollte und von wem nicht. Was tust du dann, wenn du im Namen der Vergebung mit allem und jedem Umgang pflegst? Das einseitige Befolgen von ausgewählten Regeln führt dazu, dass andere Regeln, die Gott auch sehr wichtig sind, verfehlt werden. Mein Gebet ist, dass der Heilige Geist dir zeigt, wo du in deinem Leben gewisse Dinge zu einseitig praktizierst und dabei andere Dinge vernachlässigst, die aber auch wichtig sind. Du kannst zum Beispiel dein ganzes Geld, was dir monatlich übrig bleibt, vollständig spenden. Weil wir wissen ja, dass wir auch mit unseren Finanzen Gott dienen sollen. Aber was, wenn deine Frau und deine Kinder zu Hause hungern, weil ihr kein Geld für Essen habt? Ein Mann hat auch eine Verantwortung gegenüber seiner Frau und seinen Kindern. Religiosität ersetzt Gottes Wort. Religiosität erklärt einige Teile für sehr wichtig, andere Teile für nicht so wichtig. Ohne Gottes Wort sind wir aufgeschmissen. Gottes Wort hat Autorität. Und ohne diese Autorität in deinem Leben, mit welcher Autorität willst du in das Leben anderer Menschen sprechen? Lass uns dieses Wort voll und ganz für unser Leben in Anspruch nehmen. Und nicht nur Teile, die uns gerade angenehm erscheinen oder unser Ansehen nach außen hin erhöhen. Wenn wir da nicht aufpassen, passiert etwas, was ich als dritten Punkt vermerkt habe. Drittens, Religiosität verdreht die Wahrheit. Je mehr du in deiner Seifenblase lebst und gewisse Dinge ausblendest und dir die Dinge so legst, wie du es möchtest, wirst du sehr bald nicht mehr erkennen, was die Wahrheit ist und was die Lüge ist. Religiosität verwischt die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Gott ist in seinem Wort aber sehr klar und deutlich, wo die Grenzen liegen. Ich frage mich oft, wie kann das sein, dass Menschen, die Jesus kennen und als Retter kennengelernt haben und ihn erlebt haben, plötzlich in Sekten geraten können und wie sie sich vollständig verändern können? Je weniger du dich mit der gesamten Bibel beschäftigst, desto weniger wirst du den Unterschied erkennen und dich immer mehr dem Falschen hingeben, weil es einfach nur religiös und richtig scheint. Es scheint richtig. Aber die Bibel redet nie davon, was gut scheint oder was schlecht sein könnte oder was gut sein könnte. Die Bibel sagt es auf den Punkt genau, was gut ist und was böse ist. Uns ist ein Geist der Unterscheidung gegeben, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist immer an unserer Seite und begleitet uns ständig. Aber der Heilige Geist kann uns auch nur auf Grundlage des Wortes ermahnen. Wenn wir uns also vom Wort Gottes entfernen, verlieren wir auch die Möglichkeit, dass der Heilige Geist uns in wichtigen Momenten unseres Lebens vor einer Lüge warnen kann, auf Grundlage des Wortes Gottes. Es gehört schon zu unserer Aufgabe, uns mit dem Wort zu befassen. Es ist auch für uns und unsere Arbeit hier in dieser Gemeinde wichtig, dass wir uns immer das Wort Gottes als Grundlage für alles nehmen, was wir tun. Religiosität und festgefahrene Traditionen, wo wir schon lange aufgehört haben, den Sinn zu hinterfragen, warum wir bestimmte Dinge so tun, wie wir sie tun, verwischen die Grenze zwischen wahrhaftiger Anbetung und einem bedeutungslosen Lippenbekenntnis. Dieses Volk ehrt mich, mit den Lippen, aber mit den Herzen sind sie nicht dabei, sagt Jesus. Was genau mache ich? Warum mache ich es? Und wie möchte Gott, dass ich das am besten mache? Diese Fragen werden heutzutage oft nicht gestellt. Das Ergebnis ist, Gemeinden arbeiten nicht miteinander und füreinander, sondern gegeneinander. Das Wort sagt, alle Gemeinden sind ein Leib. Wir sind eins. Unsere Geschwister kommen vielleicht aus Thüringen, aber wir sind eins. Die Gemeinde nebenan feiert vielleicht in einer anderen Straße ihren Gottesdienst, aber wir sind eins, wir sind ein Leib. Und trotzdem kämpft eine Gemeinde gegen die andere, weil Jesus und sein Wort nicht mehr im Mittelpunkt dieser Gemeinden sind. Das ist so, als würde mein linker Fuß mit meiner rechten Hand streiten. Das ist so, als würde meine rechte Hand zu meinem linken Fuß sagen, hey, linker Fuß, wie geht's dir da in der stinkenden Socke? Und mein linker Fuß sagt dann, hey, pass mal auf, wie du mit mir redest. Wenn ich mich hier nicht bewege, kommst du nirgendwo hin. Dann sagt meine Hand, bloß nicht, bitte, bitte nicht, mach das nicht. Und jetzt kommt jemand vorbei und er sieht mich. Was denkt er dann über mich? Der denkt doch, ich bin bekloppt. Wie könnte ich jemandem behilflich sein, wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, wenn mein Fuß sich mit meiner Hand streitet? Wie kann der Leib Christi einen Unterschied in dieser Gesellschaft machen, wenn es nicht im Reinen mit sich selbst ist und die Glieder gegeneinander arbeiten? Wie wirkt sich das denn nach außen hin aus? Das sieht nach außen hin nicht gut aus, so wie wenn meine Hand mit meinem Fuß redet. Das ist nicht einladend für Menschen, die wahren Frieden suchen. Warum sollte jemand, der mit dem Krach dieser Welt, der diesem Krach dieser Welt entfliehen möchte, in den Krach der Religiosität fliehen? Wo machen wir da den Unterschied aus? Religiosität verdreht die Wahrheit. Lasst uns aber der Wahrheit treu bleiben. Unsere Wahrheit ist das Wort Gottes. Unsere Wahrheit ist Jesus Christus, der Tod und Sünde überwunden hat. Amen. Und da, wo unsere Religiosität die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge verwischt, da machen wir auch den Gedanken, den Jesus über seine Braut der Gemeinde hat, kaputt. Und wir machen uns selbst unattraktiv für Menschen, die wirklich eine Veränderung in ihrem Leben wollen. Merkt ihr, was da alles mit dranhängt? Wie wichtig es ist, die Grenze zwischen der Wahrheit und der Lüge zu erkennen? Wie wichtig es ist, diese Prinzipien zu bewahren? Ich möchte euch die bereits genannten drei Punkte einmal kurz zusammenfassen. Erstens, Religiosität pflegt nur den äußeren Schein. Lass Jesus von innen nach außen wirken. Zweitens, Religiosität ersetzt Gottes Wort. Egal, wo du hingehst, lass Gottes Wort dein Kompass sein. Drittens, Religiosität verdreht die Wahrheit. Bleib der Wahrheit treu. Gottes Wort ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Allein diese drei Erkenntnisse zeigen mir, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese Ermahnung von Jesus uns zu Herzen nehmen sollten. Denn es hängt einfach so viel davon ab. Es entscheidet darüber, wer die Chance erhält, Gott in seiner Echtheit kennenzulernen, oder wem wir diese Chance verwehren, den wahren Gott kennenzulernen, weil wir mehr auf unsere äußerlichen Religiositäten achten. So viel Verantwortung hat uns Gott gegeben. Ich hatte ja gesagt, ich habe vier Punkte. Der vierte Punkt übertrifft noch einmal die ersten drei Punkte in seiner Deutlichkeit. Religiosität ist Glaube ohne Gott. Religiosität ist Glaube ohne Gott. Spielt Gott noch eine Rolle in deinem Glaubensleben? Es ist eine gefährliche Situation. Es ist die gefährlichste Situation, die ein Christ erleben kann. Weil die Stürme werden kommen. Aber was, wenn kein Jesus mit dem Boot sitzt, den man dann wecken könnte? Religiosität verschließt unsere Augen so sehr, dass wir nicht einmal mehr Gott erkennen, wenn er vor uns stehen würde. Die Pharisäer lassen keine Gelegenheit aus, um zu sagen, ja, sie leben streng nach den Gesetzen, die Mose überliefert wurden. Aber als das Gesetz persönlich vor ihnen steht, in Fleisch und Blut, daher konnten sie es nicht erkennen. Religiosität füllt uns so sehr, dass kein Platz mehr ist für Gott. Wir sind dann so voll von uns und unseren Ritualen und Traditionen und der, um den es eigentlich geht, der ist außen vor. Dieser vierte Punkt, dass Religiosität Glaube ohne Gott ist, wird klar, wenn wir uns mal den Kerngedanken unseres Glaubens anschauen, das Evangelium. Und gut zusammengefasst finden wir das Evangelium in Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das Evangelium, also der Kerngedanke unseres Glaubens, macht unverständlich klar, dass Jesus im Zentrum steht und stehen muss, damit alles seine Richtigkeit hat. Wenn unsere Religiosität, unsere Tradition, unsere Rituale Jesus aus dem Mittelpunkt entfernt, wen verehren wir dann noch? Wenn du auch nur eine Sache an diesem Evangelium änderst, ist es nicht mehr das Evangelium. Und die Frage ist, wenn in deinem Glaubensleben kein Jesus mehr vorhanden ist oder du ihn nicht mal mehr erkennst, an was glaubst du da eigentlich? Und wird der Glaube, den du jetzt gerade auslebst, ohne Jesus im Mittelpunkt, dich auch retten? Die Antwort ist klar und deutlich nein. Ihr merkt also die Gefahr, uns von der erretteten Botschaft zu lösen und uns selbst zu verlieren, ist jeden Tag präsent. Und der Feind ist sehr wachsam. Wie wichtig ist es also, dass wir unser Handeln jeden Tag neu beleuchten im Wort Gottes? Ich finde diese Erkenntnis erschreckend, weil da kann wirklich jede und jeder in die Falle tappen. Ich könnte hier jeden Sonntag dienen und alles tun und machen, aber wenn ich bestimmte Dinge nicht hinterfrage und mich mit dem Wort Gottes beleuchte, dann kann es sein, dass alles, was ich mache, umsonst ist, weil Jesus einfach nicht mehr im Mittelpunkt steht. Und seien wir mal ehrlich, in dieser schnelllebigen Welt nehmen wir uns wirklich die Zeit, alles, was wir tun, im Licht des Wortes Gottes zu beleuchten? Oft sind Entscheidungen schnell gefasst und wir denken, wir tun den Willen Gottes. Aber wir tun es nur, um unsere Traditionen und Rituale umzusetzen und den Schein nach außen zu wahren. Liebe Gemeinde, Glaube ohne Jesus im Mittelpunkt zu haben, ist kein Glaube, der uns rettet. Religiosität ist Glaube ohne Gott. Nur der Glaube an Jesus kann retten. Nur der Glaube an Jesus wird uns das ewige Leben geben. Und wie bewahre ich diesen Glauben? Die Antwort finden wir in Hebräer 12, Vers 1 und 2. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Jesus ist derjenige, der uns den Glauben geschenkt hat. Er ist der Anfang und auch der Vollender meines Glaubens. Das Einzige, was ich tun muss, ist meinen Blick jederzeit auf ihn zu richten. Jederzeit und an jedem Ort. Solange ich meinen Blick auf Jesus halte, wird er meinen Glauben bewahren. Das ist eine starke Antwort, die uns da Gott gibt. Der Glaube an Jesus rettet uns. Dieser Glaube ist ein Geschenk von Jesus an mich. Und meine Aufgabe ist es, nur auf ihn zu blicken, damit er meinen Glauben bewahren kann, bis zum Ende. Wenn ich das tue, erwartet mich große Freude am Ziel. Das ewige Leben, frei von Sorgen und Kummer. Frei von Leid und Krankheit, frei von Krieg und Traurigkeit. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist auch zu dir gesprochen hat. Und ich möchte heute, dass wir bewusst eine Entscheidung treffen, Jesus wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Da, wo wir ihn aus dem Mittelpunkt entfernt haben. Ich möchte, dass du jetzt nach vorne kommst, damit ich ein Gebet für dich sprechen kann. Lass es heute diesen Schritt des Glaubens sein. Der erste Schritt zu der Entscheidung, von nun an die Dinge, die du in deinem Leben tust, zu hinterfragen. Triff heute bewusst die Entscheidung und komm nach vorne. Triff die Entscheidung, deinen Blick von nun an nur noch auf Jesus zu richten. Er wird unseren Glauben bewahren. Gehe heute diesen Glaubensschritt. Stell dich hier nach vorne, damit ich für dich beten kann. Lass uns heute die Entscheidung treffen, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und unseren Blick nur auf ihn zu richten. Und wenn du diesen Impuls hast, dann komm nach vorne. Überdenke nicht das, was der Heilige Geist dir zeigt. Und wenn du merkst, dass da einige Dinge sind, die ein Umdenken deinerseits erfordern, dann schieb diese Entscheidung nicht auf. Gott gibt dir heute die Gelegenheit, umzukehren und zu Jesus zurückzukommen. Und die Entscheidung, die du zu Beginn deines Glaubenslebens getroffen hast, Jesus in dein Herz aufzunehmen und dich Jesus voll und ganz unterzuordnen, dass du diese Entscheidung heute nochmal neu zu treffen. Löst dich von den Traditionen. Löst dich von Ritualen, die im Laufe der Zeit Jesus ersetzt haben. Oft geschieht das auch unbewusst. Stell Jesus wieder in den Mittelpunkt. Lass Jesus Herr deines Lebens sein. Lass ihn in dein Leben wirken. Wenn du ein Gebet möchtest, komm nach vorne. Jesus, ich danke dir für diese Botschaft, Herr. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der nach vorne gekommen ist, Herr. Herr, du siehst ihre Herzen und du siehst diese Entscheidung, die sie heute treffen wollen, Vater. Dass sie nur dich in den Mittelpunkt stellen möchten, Herr. Dass sie von nun an nur auf dich blicken wollen, Herr. Herr, und ich weiß, dass du sie darin begleiten wirst, Herr. Ich danke dir, dass du uns immer wieder auch Dinge aufzeigst, die vielleicht schwierig sind in unserem Leben umzusetzen, aber dass du immer dabei bist mit uns und uns begleitest, Herr. Herr, ich danke dir, dass du uns vergibst, da wo wir vielleicht dich ausgetauscht haben durch andere Dinge, Herr. Ich danke dir, dass du uns mit deiner Gnade begegnest, Herr. Und ich danke dir, dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen, Vater. Und das alles ablegen dürfen, Herr. Was jetzt auch deine Geschwister hiermit tun, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt jeden Einzelnen segnest, Herr. Herr, wir wollen das hinterfragen, was wir in unserem Leben tun, Herr. Wir wollen nicht mehr Dinge aus einer Bedeutungslosigkeit heraus tun, Herr. Herr, und ich danke dir, dass du uns das heute aufgezeigt hast, Herr. Ich danke dir, dass du neue Wege mit uns gehen möchtest, Vater. Neue Dinge mit uns tun möchtest, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns zu einem Segen machen möchtest, Vater. und dass du uns scheinen lässt in diese dunkle Welt, Herr. Und dafür wollen wir uns dir voll und ganz hingeben, Herr. Lass uns in diese dunkle Welt hineinscheinen. Lass uns einen Unterschied machen, Herr. Wer zu uns kommt, soll deine Werte vermittelt bekommen. Wer zu uns kommt, soll deinen wahren Frieden kennenlernen. Wer diese Kirche betritt, soll Hoffnung bekommen in seiner Hoffnungslosigkeit. Wer hierher kommt, soll Heilung erfahren für seine Krankheiten. Herr, und das geht nur, wenn wir uns voll und ganz auf dein Wort richten, Herr. Weil dein Wort gibt uns diese Autorität, diese Dinge in das Leben anderer Menschen hineinzusprechen. Ich bitte dich jetzt, dass du jeden Einzelnen von uns erfüllst, Vater. Dass du besonders die, die jetzt nach vorne gekommen sind, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten großartig benutzen wirst, Vater, um eine Veränderung zu machen in dieser Gesellschaft. In Jesu Namen bete ich. Amen.